Wer weiß, also vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Opernhäuser in Deutschland und Theaterhäuser und so. Vielleicht könnten die auch neue Funktionen bekommen, ne? Vielleicht könnten das auch Orte wirklich einer Begegnung werden oder so, ne? Die jetzt nicht nur diese museale Aufgabe erfüllen oder so, sondern in irgendeiner Form damit auch spielen, ne? Aber zum anderen wollen wir doch eigentlich, dass diese Häuser irgendwie so im Puls der Zeit auch sind, ne? Oder dass das, wäre es ja eine schöne Vorstellung, dass man sagt, hey Mann, ich gehe heute ins Theater oder ich gehe ins Konzert und so und da treffen wir uns alle und das hat sowas mit der Gegenwart zu tun, ne? Es würde auch wieder so eine Verbindung irgendwie da entstehen, ne?
Ich habe das nie verstanden. Das ist ein Abend, den du da opferst in deinem Leben. Warum muss das eine Qual sein?
Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr tun dürfte, was man möchte, mal die Schuhe ausziehen, mal kurz Zwischenapplaus geben, weil es einfach eine coole Stelle war, sich mal kurz unterhalten, wenn man denkt, oh Gott, ist das ein langweiliges Stück, mal eine rauchen gehen. Also das, was die Leute sozusagen impulsiv tun würden normalerweise, ich glaube, dann würde man auch mehr Leute erreichen und es würde einfach mehr Spaß machen, wenn es nicht so eine Selbstdisziplinaufgabe wäre, ins Konzert zu gehen. Dann lieben die Leute das auch und finden es total angenehm und stehen heimlich knutschend in der Ecke und man denkt, okay, alles richtig gemacht.
Hier ist Des Pudels Kern, ein Podcast von Elisa Erkelenz und David Maria Gramsel. Diesmal zum Thema Räume. Und als Klassik-Podcast geht es uns da natürlich um Konzerthäuser und Philharmonien.
Bei Philharmonien ist natürlich die große Frage, was gilt es denn da in Harmonie zu bringen? Die Menschen und die Musik, die Stadtgesellschaft und die Hochkultur, die Stars und die freie Szene oder die Architektur und die Akustik?
Klar ist, jede Stadt, die etwas auf sich hält, ob Hamburg, München, Bonn oder Stuttgart, braucht ein solches Wahrzeichen. Um das richtig anzugehen, gründet man eine Bürgerinitiative und dann wird, wie in der Musik auch üblich, erstmal ein Wettbewerb ausgeschrieben, um mit ganz viel Glück ein internationales Büro von Star-Architekten für den Bau zu gewinnen. Und dass die Akustik aus Japan kommt, versteht sich natürlich von selbst.
Dann ist natürlich die Frage, was ist eigentlich die ideale Umgebung für ein Konzerthaus? Ist es die Mischung aus Stöckelschuh und Industriegebiet wie beim neuen Bau in München oder ganz einfach der beste Döner des Ruhrgebiets wie beim Konzerthaus Dortmund? Ist das Konzerthaus nämlich erst einmal angesiedelt, ändert sich einiges. Oft wird gleich der ganze Stadtteil gentrifiziert und das bringt dann ja auch viele Vorteile mit sich. Endlich steigende Mieten, weniger Obdachlose und exzellenter Latte Macchiato.
Statt Dönerbuden kann man natürlich einfach die ganz klassische Variante wählen mit Bahnhof und Kirche, wie bei der Kölner Philharmonie. Oder aber auch eine exklusive Variante mit Luxusquartier im Hafengebiet. Und dann muss man sich der Frage stellen, soll das Haus eigentlich ein musikinszenatorischer Dekorationsbau werden, dessen Architektur Ehrfurcht erzeugt? Oder könnte es ein Begegnungs- und Diskursraum sein, in dem sich zum Beispiel Profis und Laien begegnen, wie bei den Bochumer Symphonikern im Anneliese Brost Musikforum Ruhr?
Das ist nicht die einzige Frage, die es zu klären gilt beim Thema Konzerthausbau. Die historische Errungenschaft, dass sich ein Publikum in einem Raum versammelt, um 2 Stunden ganz still und kollektiv zu hören, ist im Grunde ja wahnsinnig positiv. Aber auf der anderen Seite sind einige Verbote und Erziehungsmaßnahmen zu recht unbequemen Korsetten geworden. Deshalb fordert das Pudelskern heute, dass Hunde nicht mehr draußen bleiben müssen. Das ist nämlich seit 1806 der Fall, wie wir erfahren haben, und für uns heute nicht mehr nachvollziehbar.
Wir haben uns also gefragt, wie das Konzerthaus der Zukunft aussehen könnte, das sich einerseits von der Außenwelt und ihren Geräuschen schützen muss und andererseits aber mit ihr verbinden sollte. Es geht also um Fragen von Isolation und Öffnung oder Stillsitzen und Teilhabe, die wir gemeinsam mit 3 ExpertInnen untersucht haben. Die Perspektive einer Komponistin kommt von Brigitta Mundendorf. Die Konzertvergangenheitsforscherin Wiebke Rademacher blickt auf historische Vorbilder und wir sprechen mit dem Architekten Professor Jörg Friedrich, der sagt, Theater sind seit Jahrhunderten die wirklichen Hybride in der Architektur. Sie sind Irrenhäuser, Schwimmbäder, Raumstationen, Kathedralen, heilige Orte, Müllhalden und Kunstwerke zur gleichen Zeit.
Ich finde, dass Musik und Raum eigentlich so, die sind so untrennbar, ne, voneinander. Und was ich immer so spannend finde, ist, dass eigentlich in dem Moment, wo wir Klänge hier nach draußen schicken oder so, bekommen wir eine Antwort. Ne? Also das alles, was wir hören, ist so eine Antwort oder ist so eine Resonanz. Und ich habe auch manchmal ganz den Eindruck, das ist eigentlich letztlich nichts anderes, als würden wir uns immer wieder uns selbst gegenüber vergewissern. Ja? Als wäre so unser Dasein auch wie so eine akustische Kartografie. Also ich weiß, ich bin hier, weil ich bekomme diese Resonanz irgendwie. Damit zu spielen, finde ich extrem interessant, weil das ist jetzt erstmal so ein rein akustisches Phänomen. Und gleichzeitig erzählt es immer was, wo stehe ich? Also wo stehe ich und wo steht die Quelle? Ne? Und welche Distanzen sind eigentlich dazwischen? Und was ich ja viel mache, also in meinen Stücken auch, ist, dass ich mit Heilräumen arbeite. Ne? Also aus wie weit ist jemand entfernt, was löst das für Assoziationen aus? Also wenn wir an die 80er-Jahre-Musik denken, da haben wir immer diesen komischen Badezimmerhall, finde ich. Und sofort sind wir in dieser Stimmung drin. Ne? Also womit verbinden wir eigentlich was? Das ist natürlich auch kulturell ganz stark geprägt, ja, und ist nicht überall gleich und so. Und ich kann mich da auch nur in Bereichen bewegen, die mir jetzt vertraut sind. Oder sie als fremd deklarieren oder wie auch immer, aber das finde ich doch sehr spannend, dass es letztlich immer wieder darum geht, so wo stehen wir eigentlich, ne?
Die Komponistin und Kompositionsprofessorin Brigitta Mundendorf haben wir in Köln getroffen und zu Fragen von Raum und Architektur befragt. Damit beschäftigt sie sich in vielen von ihren Arbeiten. Sie hat zum Beispiel gerade mit dem Architekten Su Fujimoto aus Japan eine klingende Skulptur gebaut. Sie befasst sich aber auch mit Fragen der Community of Practice, also der Frage, wie wir als Kollektive in der Zukunft und in Institutionen wie Konzerthäusern zusammenarbeiten können. Und wie diese dafür beschaffen sein müssen.
Ich stelle mir eigentlich immer solche Wabenstrukturen eigentlich vor, ja, oder so runde Räume oder so Räume, wo man erstmal sagt, klar, die sind multifunktional, die kann man bespielen, wie man möchte irgendwie. Also es sind eher so Cube Spaces, ja, dass sich Räume einfach mitwandeln mit den Inhalten, die in diesen Räumen halt stattfinden, so. Das ist so das eine, dass man sagt, okay, man müsste möglichst eine große Variabilität haben. Und das andere wäre natürlich, dass man sagt, okay, eigentlich bräuchte man in dem Raum, man bräuchte 3D-System oder was auch immer möglich ist. Oder das müsste man auch immer wieder verändern, glaube ich, oder anpassen. Man bräuchte Motion Capturing, also Kameras überall, dass man alles Mögliche da drin auch machen kann. Ne? Ja, oder so ein sensorbasierter Raum, der wirklich, also weiß ich nicht, wo eine VR-Installation stattfinden kann, aber genauso könnten da 10 TänzerInnen und MusikerInnen mit Motion-Tracking-Anzügen irgendwie ein Stück produzieren, was dann vielleicht letztlich nur auf dem Screen existiert, ja? Also, weil und es könnte aber auch genauso gut ein rein akustischer Raum sein, ne? Dem sich dort Instrumentalisten in die Mitte stellen und man das alles wieder subtrahiert, ne? Und sagt irgendwie, das kann eigentlich auch alles wieder verschwinden, so. Ich denke, das sollte die Zukunft sein für alle möglichen Orte in Deutschland. Und genauso wie ja überall auch Theater gebaut worden sind, müsste man sich vielleicht auch fragen, ja, wie könnte man diese Theater eigentlich und Opernhäuser vielleicht auch nochmal umdenken? Ne? Es ist einerseits wichtig, das zu bewahren, ja, und es ist etwas historisch-museales so. Und gleichzeitig brauchen wir diese Räume für das, was kommt, ne, oder für das Zukünftige und Gegenwärtige. Wer weiß, also vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Opernhäuser in Deutschland und Theaterhäuser und so. Vielleicht könnten die auch neue Funktionen bekommen, ne? Vielleicht könnten das auch Orte wirklich einer Begegnung werden oder so, ne? Also ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt diese Räume nicht mehr nutzen kann, sondern man kann das ja auch genauso gut thematisieren oder so, ne? Also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Schritt wäre, diese Verbindung zur freien Szene irgendwie stärker aufzubauen, weil ich glaube, eine große Herausforderung ist jetzt für die nächste Zeit, und das findet ja auch schon statt, ne, sind ja eigentlich diese Strukturen, die sich in diesen Häusern seit vielen hundert Jahren ja auch so etabliert haben, dass man die auflockert so. Und ich glaube, das kann von innen heraus nicht passieren. Also das geht nur durch Impulse von außen, und die auch sehr vorsichtig gesetzt werden müssen, weil natürlich auch jede Struktur so ihre Historie hat und so, ne? Da kann man nicht mit dem Hammer einfach mal reinfahren oder wie Boulez und meint, okay, ich spring's doch einfach in die Luft, so, das so funktioniert auch nicht so richtig. Ich denke, über ganz gezielte Prozesse könnte man anfangen, das einfach so von innen heraus auch zu verändern.
Was hätten denn die Häuser davon, mal andersrum gefragt?
dass sie damit, sie könnten wesentlich glücklicher werden, weil sie, weil es vielleicht auch diese hierarchischen Strukturen einfach ein bisschen auflockern würde. Aber zum anderen wollen wir doch eigentlich, dass diese Häuser irgendwie so im Puls der Zeit auch sind, ne? Oder dass das irgendwie, wäre es ja eine schöne Vorstellung, dass man sagt, hey Mann, ich gehe heute ins Theater oder ich gehe ins Konzert und so und da treffen wir uns alle und da ist irgendwie, das hat sowas mit der Gegenwart zu tun, ne? Es würde auch wieder so eine Verbindung irgendwie da entstehen, ne? Letzten Endes geht es ja auch darum, in was für einer Stadt lebt man eigentlich, was für ein Geist waltet da irgendwie, ne? Und diese Veranstaltungen oder diese musikalischen Veranstaltungen oder künstlerischen Veranstaltungen, da geht es doch eigentlich letztlich immer darum, dass man zusammenkommt und etwas teilt. Und oft geht es eigentlich nicht darum, wie viele Menschen jetzt eigentlich an etwas teilnehmen, ja, oder wie groß das war oder wie toll das war oder so, ne? Und ich meine, wir haben die Erfahrung jetzt auch gemacht, das fand ich interessant, ja, mit diesem Innovation Lab irgendwie, dass natürlich da als erstes die Frage kommt, okay, welche Künstler sind denn da, welche Namen? Nee, aber darum geht es jetzt irgendwie eigentlich nicht, ja? Also das ist genau das, wovon man wegkommen muss, ne? Sagen muss, nee, es geht jetzt schon um die Sache so. Wenn wir uns diese ganzen Stars auch, nehmen wir Abramovic, nehmen wir diese ganzen Performance-Stars aus dieser Zeit, ja? Und Weibel ja auch, ja? Deren Performances von damals, da waren immer so 15 Leute, ja? Und dann, wenn wir uns Boys anschauen, das waren immer kleine, eigentlich so kleine Veranstaltungen, es waren nicht die großen Massenveranstaltungen. So, ne? Und das ist natürlich so, dass eine Gesellschaft immer probiert, und da sind wir ja ganz vorne dran, alles Mögliche einzuverleiben. Also wo passiert gerade irgendwas, was irgendwie fancy ist und dann wird das sofort von der Maschinerie aufgefressen irgendwie oder ausgestellt und so weiter. Aber wenn man sich besinnt, geht es doch eigentlich um dieses coole kleine Erlebnis, was man da bei XY hatte an dem Ort. Wenn ich als Institution mich natürlich auf sowas ausrichte und überlege, okay, wie kann ich denn sowas kreieren oder herstellen oder so, dann glaube ich, verschiebt sich da automatisch das Denken halt, ne?
Aber es ist ein schönes Beispiel, dass es oft so kleine Zellen sind eigentlich, in denen was Kleines erstmal passiert, was dann in die Struktur reinwirkt, eher als immer so diese Grundsatzfragen aus allen Richtungen gleichzeitig zu besprechen und darüber was zu verändern.
Ja, es ist oft so falsch rum, denke ich, ne? Das ist ja auch, also ich habe ja auch oft so ein Problem mit diesen Vermittlungsgesprächen und so, ne? Weil ich denke immer, das ist so, irgendwie ist das so falsch rum gedacht. Also man programmiert etwas und dann versucht man das zu vermitteln, was man da programmiert. Es ist nicht ganz falsch, ja? Also weil natürlich als Besucher möchte ich gerne wissen, okay, was ist das? Aber also ich denke, wichtiger ist eigentlich noch zu sagen, dass dieses Vermitteln oder das und das Produzieren, dass das so ein Ding ist eigentlich. Ja? Dass man das gar nicht so sehr trennt oder so. Oder dass man nicht so ein Produkt hat, was man dann unter die Leute bringen will, sondern dass man eigentlich sagen, das ist eine Erfahrung, die wollen wir teilen. So. Also wie kriegen wir das hin? Ne? Können wir das zusammen gestalten? So?
Mhm. Und wir haben ja eben über das Diffundieren der freien Szene in die Institutionen gesprochen und dass das eigentlich mehr passieren sollte. Was denkst du, sind so die Hauptfaktoren, die das gerade noch behindern oder warum passiert das noch zu wenig, auch wenn es schon passiert?
Vielleicht braucht es irgendwie eine Form von Flexibilität, vielleicht braucht es auch einfach ein Know-how. Ja? Also ich kann mir total gut vorstellen, dass diese freie Szene für viele auch einfach so ein diffuses Etwas ist, ja. Also ich identifiziere mich manchmal auch so ungern mit freier Szene, weil es kann sehr, sehr viel sein, ja. Also da ist es wirklich ein riesiger Bereich irgendwie, und wo man auch sagen muss, okay, ich identifiziere mich damit, aber damit als eigentlich überhaupt nicht. Und ich beobachte zumindest oft, dass es für uns Institutionen manchmal schwer ist, ne? Also da so durchzublicken. Und das erlebe ich auch hier in Köln mit so verschiedenen Stiftungen oder so, ne, die jetzt auch Projekte fördern, die verstehen das überhaupt nicht. Also wir sind jetzt hier das On-Netzwerk für neue Musik und die Kölner Gesellschaft für neue Musik. Und dann gibt es ja noch die und die Ensembles. Also was ist der Unterschied zwischen dem Ensemble und dieser? Also ich glaube wirklich, dass da auch oft so ein Unwissen da ist eigentlich.
Wie kann man das verändern? Also wäre es vielleicht Aufgabe der Institutionen, ihre freie Szene so ein bisschen zu kennen, also zu wissen, wer sind die Akteure? Oder wäre es auch Aufgabe der freien Szene, sich da ein bisschen anders kommunikativ aufzustellen und selber eher den Kontakt zu suchen? Wahrscheinlich beides.
Ja, ich denke beides, klar, beides ist wichtig, ne? Also ich denke, was wichtig ist, ist dem so eine Relevanz zu geben, ne? Dass es wichtig ist, diese freie Szene auch zu kennen, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Das finde ich schon eins der wichtigsten Punkte. Oder das, denke ich auch, ist wirklich die Aufgabe von diesen Institutionen, ne? sich damit auseinanderzusetzen, so, weil das ist die Landschaft und auch die gesellschaftliche Landschaft, in der diese Institution ja eingebettet ist, ne? Also wenn ich dann lauter Leute von außen in eine Stadt hole, ist es das eine, aber ich muss ja diese Stadt mitnehmen, ne? Ist ja auch wichtig, also um da auch so eine Identifikation zu schaffen. Deswegen sehe ich den Auftrag eigentlich schon bei den Häusern, weil die Häuser, die Menschen, die dort arbeiten, werden dafür bezahlt, ne? Dass sie vielleicht auch diese Verantwortung übernehmen. So. Die freie Szene wird ja eigentlich nicht dafür bezahlt, sodass sie dann die Kontakte aufnehmen und so. Aber klar ist es, auch aus der freien Szene ist es wichtig, irgendwie da nicht zu sagen, ach, diese Institution. Ne?
Also sind wir jetzt eigentlich so weit, ne? Wenn wir mal denken, losgelöst von allen Vorbildern, ein Konzerthaus in 30 Jahren, das man ideal baut, das man so anlegen kann im Sinne der ganzen Ideen, die jetzt schon auf dem Tisch lagen. Wie wäre das? Ganz frei gedacht. Gibt es da einen Konzertsaal oder zwei? Gibt es da gar keinen mehr? Gibt es da drei Restaurants? Gibt es da eine Schule? Eine Akademie, sind die Wände transparent, manche nicht?
Ich denke, es müsste auf jeden Fall so eine Art Campus sein eigentlich. Also wie so eine Campus-Idee, ne? Dass man unterschiedliche Räume hat, die für unterschiedliche Formen der Präsentation auch da sind. Also man braucht vielleicht einen großen Konzertsaal, ne? Also der, wie gesagt, aber vielleicht auch die Möglichkeit hat, ein White Space zu sein, ja, oder ein Greenscreen-Studio oder der auch verschiedene Beschallungsmöglichkeiten hat. Und dann gibt es aber vielleicht auf der anderen Seite auch Räume, die dann für VR-Installationen oder so geeignet sind, ja, oder für andere Formen des Musiktheaters zum Beispiel oder so. Wir haben ja auch oft nur Räume, die dann entweder das eine oder das andere sind, ne? Also Musiktheater ist Oper und das andere ist Konzert. So. Also dass man das auf jeden Fall irgendwie zusammendenkt. Und gleichzeitig, mein Dreh- und Angelpunkt ist natürlich immer so eine Art Restaurant, ja, was im besten Falle natürlich auch für Leute ist, die dann nicht ins Theater oder ins Konzert gehen, sondern wo man einfach immer gerne hinkommt oder so. Und also ich fände sowas ganz wichtig, dass man so Räume für so Ateliers, Studios, Räume für künstlerische und wissenschaftliche Forschung auch mit andockt. So, ne? Und das kann man nicht, glaube ich, jetzt in jeder Stadt machen, sowas. Ne? Also zumindest bräuchte man dafür auch unterschiedliche Dimensionen so, von solchen Orten. Aber es wäre schon toll, mehr solche Ideen von solchen Zentren auch zu haben. Ne?
Wiebke Rademacher ist eine Vergangenheitsforscherin und Professorin in Wien. Sie hat mit einem Dissertationsprojekt zu Aufführungskontexten von klassischer Musik für breite Bevölkerungsschichten in Berlin um 1900 promoviert. Sie weiß also ganz genau, wie das früher so war, als es im Konzert noch nach Blutwurst roch und mit Fischköpfen nach Sängern geworfen wurde. Irgendwann wurde es ja verboten, Hunde mit ins Konzert zu bringen. Weißt du genau, wann das war? Also vielleicht könnte das ja ein Schlüssel sein, wenn man das wieder zuließe, dass dann auch wieder mehr Leute ins Konzert kommen.
Ich glaube schon, dass wenn es weniger Regularien gäbe, die Leute lieber kommen würden, weil sie weniger Angst haben, was falsch zu machen. Also ich fand schon als Jugendliche immer erstaunlich, dass ich als sozusagen High-Userin, die super viel Musik gemacht hat, alle diese Werke kannte, mitsingen konnte, wusste, wann das zweite Thema losgeht, mich trotzdem unwohl gefühlt habe in der Philharmonie, weil ich dachte, irgendwie gehöre ich hier nicht hin, irgendwie bin ich offensichtlich störend, obwohl ich mich zu benehmen wusste sozusagen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr tun dürfte, was man möchte, mal die Schuhe ausziehen, mal kurz Zwischenapplaus geben, weil es einfach eine coole Stelle war, sich mal kurz unterhalten, wenn man denkt, oh Gott, es ist ein langweiliges Stück, mal eine rauchen gehen. Also das, was die Leute sozusagen impulsiv tun würden, normalerweise, ich glaube, dann würde man auch mehr Leute erreichen und es würde einfach mehr Spaß machen, wenn es nicht so eine Selbstdisziplinaufgabe wäre, ins Konzert zu gehen. Und ich glaube, dadurch, dass der Ort so belegt ist, jetzt muss man eben durch Architektur, durch neue Ideen, durch neue Formate einen Rahmen schaffen, dass die Leute sich das trauen. Also das war zumindest eine Erfahrung, die wir bei Podium immer wieder gemacht haben. In einem Kammermusikfestival in Esslingen in der Nähe von Stuttgart, für das ich viel gearbeitet habe, dass die Leute trotzdem, weil sie es so gewöhnt sind, weil sie so konditioniert sind, dann doch sich immer wieder hinstellen und ganz stille sind und man sagt, ihr dürft euch auch bewegen und ihr könnt rumgehen und macht es euch doch mal gemütlich und man das erst wieder lernen muss. So. Also, oder man muss es zumindest offen kommunizieren, dass das geht. Und wenn man es dann aber macht, dann lieben die Leute das auch und finden es total angenehm und stehen heimlich knutschend in der Ecke und man denkt, okay, alles richtig gemacht.
Und waren Konzerthäuser so vor über 100 Jahren stärker auch Diskurs- und Debattenräume, wo auch politische, gesellschaftliche Diskussionen ausgetragen wurden?
Das kommt sehr darauf an, was du mit Konzerthaus meinst. Also ich glaube, die Philharmonien waren schon ziemlich sehr so, wie sie das heute sind. Also ich glaube, da gab es einfach große Parallelen. Aber das war eben nur ein Prozentteil davon, wo Konzerte stattfanden. Also ich habe in meiner Diss zeigen können, dass jetzt, also da lag der Fokus auf nicht bürgerlichem Publikum, also vor allem so auch Konzerten für eben die breiten Bevölkerungsschichten, wie es da immer hieß, dass an über 70 verschiedenen Orten Konzerte stattfanden, nämlich auch im Gewerkschaftshaus und auch eben in den Brauereien und in Kirchen und so, das heißt auch an Orten, wo politischer Diskurs stattfand. Also das ging total, da war dann einen Abend irgendwie Gewerkschaftsversammlung und einen Abend Schumann-Abend. Und das und manchmal sogar zusammen, also da wurde dann auch noch irgendwie Leonoren-Ouvertüre gespielt bei kurz nach dem Parteitag zum Beispiel. Das heißt, es gab diese verschränkten Diskurse auf jeden Fall, aber nicht unbedingt in den klassischen Konzerthäusern. Die haben sich auch tatsächlich den politischen Diskursen verwehrt. Also die Philharmonie hatte zum Beispiel lange in Berlin die Regel, dass Arbeiter, also die organisierte Arbeiterschaft, diesen Raum nicht mieten durfte, was ein großes Problem war für die Arbeiterschaft, weil die halt keine Orte hatten, wo sie ihre Konzerte stattfinden lassen konnten. Die haben einfach gesagt, wir verwehren uns, wir vermieten das nicht, was wiederum dazu geführt hat, dass die Arbeiterschaft die Philharmonie boykottiert hat und gesagt hat, da dürft ihr dann auch nicht hingehen und so. Also da gab es tatsächlich so diesen Wunsch, die Sphären voneinander zu trennen, der war auf jeden Fall präsent. Aber dafür gab es eben andere Orte, wo das gut zusammenging.
Und wenn du so ein paar Jahrzehnte in die Zukunft guckst, was denkst du, wo sich das Konzerthaus innen entwickelt?
Ich habe das Gefühl, dass zumindest partiell viele von den Ideen wiederkommen. Also ich finde das persönlich sehr, sehr spannend, dass die Entwicklungen, die jetzt als super modern daherkommen von wir gehen an irgendwelche Off-Locations und machen in Kneipen Konzerte und mit Gastronomie dabei oder es gibt irgendwie verschiedene Bühnen bei, was weiß ich, der langen Nacht der Konzerthäuser oder keine Ahnung was. Alle diese Sachen waren schon da, auch Bespielung von öffentlichem Raum zum Beispiel mit Konzerten. Alle diese Ideen sind zum Beispiel in der Zeit um 1900 schon, also sind schon wortgleich formuliert worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Entwicklung sich verstärkt oder weitergeht, das kann man ja schon in den letzten 10 Jahren eigentlich ganz gut beobachten, finde ich, dass einfach das nicht mehr einzelne Pilotprojekte sind, die sagen, oh, wir machen jetzt auch mal ein Konzert im Liegen, sondern dass das einfach, dass es einen Markt dafür gibt und dass Leute das wollen und es wieder normaler wird, weil es, glaube ich, auch einfach viel mehr der Musik entspricht. Also die Musik wünscht sich das manchmal so ein bisschen, würde ich sagen, einfach vielfältiger rezipiert zu werden.
Wenn du sagst, dass diese ganzen Ideen in den öffentlichen Raum gehen, alternative Formate und so weiter, dass die alle schon da waren, steckte damals auch die gleiche Motivation dahinter? Heute ist da ja oft einerseits so ein Vermarktungsaspekt drin und andererseits so ein Rettungsgedanke nach dem Motto, wir müssen jetzt mal ein paar Anker werfen, irgendwie aus dem Konzerthaus raus, damit das ganze Ding überhaupt noch ein bisschen weiterfährt.
Also das fand ich besonders erstaunlich. Es sind genau die gleichen Legitimationsstrategien und Ideen. Es gibt ein Beispiel, was ich da immer besonders einschlägig finde, von den Berliner Philharmonikern, die also relativ früh dabei waren, in Berlin so Volkskonzerte zu machen und gesagt haben, wir machen was für die breiten Bevölkerungsschichten, die nicht zu uns ins Konzert kommen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie Geld brauchten. Die hatten irgendwie sozusagen ein Engagement, ist weggefallen im Seebad im Sommer und sie brauchten irgendwie Subvention, wollten bei der Stadt 60.000 Mark einwerben. Und haben gesagt, okay, dafür machen wir euch Volkskonzerte. Also genau diese ganzen Education-Sparten, die gerade gebildet werden, auch um ein bisschen mal bei der Stiftung noch Geld reinzuholen, waren sozusagen genau vor diesem Hintergrund entstanden. Und da fand ich spannend, dass die Stadt die Auflage gemacht hat, okay, wir geben euch die 60.000 Mark, aber nur unter der Bedingung, dass ihr an Off-Locations spielt, nämlich in Brauereisälen. Weil wenn ihr in der Philharmonie spielt, dann kommen doch eh nur eure Bürger dann für 50 Pfennig. Deshalb müsst ihr jetzt in den Brauereisälen spielen, im ganzen Stadtgebiet verteilt, geht hinaus auf die Straßen, bringt, ich glaube, Georg Münzer war das, hat gesagt, bringt dem Volk das Himmelsgeschenk in seine Gassen. So, also diese Idee von, geht doch raus, geht dahin, wo die Leute eh sind und erlebt Musik da, damit unsere Musik, unsere große, tolle, damals noch so die deutsche große Kunstmusik noch was zu sagen hat in Zukunft. Also die Idee von, wir müssen die Kultur, Kunst und Kultur retten, wir müssen demokratischer sein, neue Leute erreichen. Alle diese Sachen, die gleichen Legitimationsstrategien waren der Hintergrund, dass man diese Formate entwickelt hat. Auch interdisziplinäre Formate übrigens, was ich auch lustig finde, dass man sagt, okay, wir machen so Show-Experimente mit Leuchtgas und Gedichtrezitationen und Musik, alles zusammen, weil dann erreichen wir mehr neue Leute. Auch das gab es einfach schon.
Wie war das so mit den Begegnungen um die Konzerte herum? Haben die Konzertorte, also jetzt nicht die Off- oder Alternativorte, sondern zum Beispiel die Philharmonien, wie war das mit dem Rahmenprogramm des Konzerts? Ist man da nachmittags um 16 Uhr schon hingegangen und um kurz vor Mitternacht wieder gegangen oder ging man nur ins Konzert?
In den Philharmonien bin ich nicht hundertprozentig sicher. Also es gab beides auch. Die Philharmoniker haben zum Beispiel einfach, ich glaube, 4 oder 5 Konzerte die Woche gespielt und es gab so das Abo-Konzert und das so unter Nikisch oder keine Ahnung. Und das war schon sehr stark orientiert in dem, wie wir es heute kennen, mit einer Pause, manchmal 2 und irgendwie Instrumentalkonzert und Ouvertüre und Sinfonie und Programmheft dazu mit ganz vielen Notenbeispielen und sowas. Es gab aber auch die sogenannten populären Konzerte und die waren, glaube ich, etwas lockerer von der Struktur her oder vom Aufbau her. Da konnte man, glaube ich, auch mal zwischendurch gehen. Noch ein bisschen früher, also wenn man die Vorgänger von den Philharmonikern anguckt, die Bilsische Kapelle, da war es tatsächlich so, dass es einfach Gastronomie dabei gab. Also da gibt es ein ganz schönes Gemälde auch von Adolf Menzel, wo man sehen kann, wie sozusagen das Publikum sitzt und raucht und isst und dabei vorne das Orchester an der Bühne sitzt. Das heißt, das gab es auf jeden Fall in den alternativen Konzertorten, die aber ja auch einfach sehr präsent waren. Also das war nicht irgendwelche krassen Off-Locations, sondern da fanden einfach jeden Tag Konzerte statt. Da war es tatsächlich so, dass es sehr viel Rahmenprogramm gab oder die Möglichkeit dazu gab. Also es gab immer auch einen Konzertgarten, also eine Bühne draußen, wo es sozusagen von Natur aus ein bisschen informeller war. Es gab immer einen großen und einen kleinen Saal. Das heißt, oft gab es dann noch Tanz direkt im Anschluss. Also bei ganz vielen Konzerten steht auch großes Instrumentalkonzert, im Anschluss Tanzkränzchen oder sowas. Herren zahlen 50 Pfennig extra. Dass man immer eben auch so Kombinationen hatte oder einen Festvortrag und dann ein Konzert und dann eben noch Tanzvergnügungen hinterher.
Und du glaubst, dass es jetzt Netflix und andere Freizeitbeschäftigungen gibt, ist der Grund, warum das zurückgegangen ist?
Nicht der einzige. Also ich glaube, es ist ein Grund dafür, dass es einfach nicht mehr insgesamt so viele Konzerte gibt. Ich würde sagen schon, dass der Aspekt, dass es diese extreme Exklusivität oder so dieser große Bildungsballast, der auf Kunstmusik hängt, ne? Dass man einfach sagt, okay, man muss mindestens Abitur oder eigentlich mindestens irgendeine Geisteswissenschaft studiert haben und Debussy im Schlaf erkennen und keine Ahnung was dafür, dass man eigentlich legitimes Konzertpublikum ist. Wenn man jetzt sagen würde, okay, da gibt es Militärkapellen, die laufen draußen rum und die spielen irgendwelche Beethoven-Arrangements, da würden sicher irgendwie die Bürger für Beethoven in Bonn so einen kurzen Herzstillstand kriegen und sagen, darf das denn, geht das denn? Und ich glaube, das ist eigentlich vielleicht der Hauptgrund, warum Laienensembles einfach nur extraterritorialisiert in Musikschulen auftreten dürfen oder so, vielleicht noch bei YouTube was hochladen, aber nicht an diese großen, legitimen Orte gehen können.
Professor Jörg Friedrich ist Architekt und baut mit seiner Firma PFP Architekten seit Jahrzehnten Theater- und Konzerthäuser. Vom Resonanzraum auf St. Pauli bis zum Kulturkraftwerk in Dresden und hat mit diesen Bauten zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Wir haben ihn in seiner Wohnung in Hamburg getroffen, wo er kurz vorher noch mit einem Freund eine Sonate für zwei Klaviere von Mozart geprobt hat.
Ach, erstmal, beide Künste gehören zusammen. Musik ist auch sowas wie ein Klanggebäude und Architektur ist auch sowas wie ein klingender Raum. Das ist auch eine Konstruktion und die Art, wie Musikstücke zusammengestellt und komponiert werden, so werden Häuser auch komponiert und gebaut. Und das Tolle ist, dass die Musik in Räumen und der Raum mit der Musik sich verändern kann. Und diese Veränderung, und das ist, glaube ich, das, was mich als Architekt in meiner Tätigkeit bis heute immer noch so fasziniert hat, was das Gebäude für eine Kraft hat, wenn es richtig auf musikalische Wünsche eingeht. Also im Moment den schönsten Klangraum finde ich in Berlin unter den Linden, da diesen Gehry-Raum, der ist fantastisch geworden. Aber das ist auch, da ist eine vorhandene historische Architektur, so wie unser Flakbunker. Das setzt die Grenzen nach außen und verhindert, dass Architekten irgendwie Grenzen überschreiten können. Und der Gehry ist, wenn er Grenzen überschreitet, immer so ein bisschen zappelig und ein bisschen wild, was nicht jeder Stadt gut tut. Aber da ist dieses alte Gebäude eine Hülle, in der er sich da reingelegen konnte und anpassen konnte. Das ist grandios. Das ist einer der Meisterstücke von moderner Konzertraumwelt. Auch dieses elliptische Sitzen und dieses Gucken auf die Bühne, schöne Steigung in den Seitenrängen und so, das ist eine tolle Form, ein Musikerlebnis da zu haben. Ich habe da, was habe ich da gehört? Andras Schiff war das, der hat da irgendwie Beethoven einen Zyklus gemacht und war sehr nah, sehr schön zu verstehen. Der sagt dann auch zwischendurch immer was und man fühlte sich sofort gefangen, auch von dem Klangerlebnis. Der war dick hallig, nicht zu sehr hallig, aber das Klavier war nicht nur ganz alleine, sondern es kam auch eine neue Raumgestalt sozusagen dazu. Als wir ein Opernhaus gemacht haben und der Kapellmeister dann gleich bei der ersten Besprechung sagte, aber denken Sie bitte dran, wir Musiker müssen uns auch hören im Orchestergraben. Das war mir am Anfang überhaupt nicht klar, dass ihr euch manchmal gar nicht hört, während wir das alles da wunderbar im Publikum da hören können.
Ja, das hat eine riesige Auswirkung auf das, was wir da tun. In ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen, klanglich natürlich einmal, es hat aber natürlich auch damit zu tun, inwieweit ein Kontakt mit einem Publikum möglich ist. Also allein schon durch die Lichtverhältnisse ist das Publikum für uns sichtbar, ist es eher unsichtbar, ist es nah, ist es weit. Und dann bei dem Klang ist es wirklich ganz entscheidend. Das kann auch für die künstlerischen Ergebnisse ganz entscheidend sein, denn wenn man das Gefühl hat, dass man sich gut hört und dadurch auch gut miteinander kommunizieren kann, spielt man schon mal besser zusammen. Und wenn man das Gefühl hat, dass das, was man dort tut, sich gut vermittelt im Raum und gut rüberkommt, dann beflügelt das natürlich. Mhm. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Akustiken. Es gibt zum Beispiel diese Akustik in der Elbphilharmonie, die eine unglaubliche Klarheit hat, da hört man wirklich alles. Sie hat dabei auch eine gewisse Nüchternheit. Und man kann sich sicher sein, dass alles, was man tut, auch beim Publikum ankommt. Aber man fühlt sich vielleicht auch nicht unbedingt getragen, weil es sehr analytisch ist. Also vielleicht auch ein sehr zeitgenössischer Zugriff, Akustik zu denken. Und dann gibt es andere Konzertsäle, die transportieren auch sehr gut das, was man tut, und geben aber noch etwas dazu, was einen vielleicht einen Glanz oder was irgendwie noch mehr trägt. Und das kann manchmal beflügeln.
Also, an was denkst du da?
Ich finde zum Beispiel, da gibt es so ein paar Säle. Ich finde in Tokio und den Saal in der Opera City ganz toll. Der ist ja auch von der Architektur rein visuell ist der ja toll, wie diese Pyramide. Ja. Das ist so ein Saal, der mich immer total fasziniert hat. Und hier in Europa zum Beispiel der Mozart-Saal im Wiener Konzerthaus, der Kammermusiksaal, der hat auch so einen Zauber. Da fühlt man sich ganz, ganz befreit plötzlich.
Ja, ja, und das müsste dann architektonisch einfach auch umsetzen. Und das ist unglaublich, dass die Kurven im Raum eine Bedeutung haben für euer Klangerlebnis, wenn ihr Musik produziert oder wenn ihr spielt. Das ist für mich am Anfang völlig Neuland gewesen. Da haben wir echt geforscht. Elbphilharmonie fand ich eigentlich fast ein bisschen zu protestantisch. Das haben halt Schweizer gemacht, Calvinisten. Und dazu gehört natürlich auch so eine Klangehrlichkeit. Ich persönlich bin eigentlich eher für die getragenen Räume, wo das Ensemble zusammen auch was Neues macht. Ich will gar nicht dich oder dich einzeln so genau hören. Und wenn das Papier nach unten fällt oder die Seite umgeblättert wird, es muss was Gemeinsames Neues entstehen. Aber das hängt auch mit meiner romantischen Seelenstimmung zusammen.
Das ist ja vielleicht nicht nur wichtig für das Musizieren, das ist ja für das Konzerthaus als Gesamtes eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, dass es ein Ort ist, an dem etwas zusammenkommt,
ja,
oder?
Ja, ja, das ist, erstmal kommen die Leute zusammen, die Menschen, es ist ein besonderer Moment, wie die Treppe hochgehen, wie die vor dem Haus erstmal stehen, Tür zu klein, Tür zu groß, wie sie dann in den beleuchteten Raum kommen. 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Leute in einem Raum unterzubringen, allein das ist schon eine Form der Überwältigung, die sehr unterschiedlich sein kann. Mit 3.000 Leuten in einem Raum zu sitzen, ist was anderes als mit 1.000 oder mit 220. Das bereitet schon eine Magie, das ist unglaublich. Dann hörst du die husten oder du hörst die nicht husten. In der Elbphilharmonie hört man die alle husten und man hört sie genauso präzise wie das Geigenspiel vorne. Das stört. Also muss man das Husten, das Negative des Sozialen sozusagen ausblenden können und das Positive des Sozialen, nämlich die Nähe, die Wärme, das Lächeln, der Blick, die Neugier, den Blick nach unten, den Blick nach gegenüber, die Selbstdarstellungsmöglichkeit, auch den anderen erleben zu können, ja, sind Bedürfnisse. Kann man das ja auch zulassen, aber die Störeffekte, da ist jetzt die Frage, wollen wir sie auch zulassen? Gleichheit für alle. Oder wollen wir sie ausblenden? Dann fängt der inszenatorische Charakter von Architektur an. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil das auch sehr schwer ist zu bestimmen. Denn andere sagen, ich mag das Rascheln eigentlich gerne, wenn die Nachbarin im Programmheft blättert. Und der andere hatte mir dann erzählt, ich finde das ja immer so fürchterlich, wenn die dann mit ihren Programmheften so rascheln. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ja, was machst du denn da? Baulich kann man auf alles reagieren, aber man kann nicht alles ausschließen. Und das ist dann in der Hinsicht, ist die Überwältigung erstmal der Raum, ob du von oben reingehst, ob du von unten reingehst und nach oben hochgucken musst. Das sind theatralische, inszenatorische Entwurfswege und Gedanken, da kommt man hin. Ich finde, jeder Raum hat das Recht, inszeniert zu werden und ein Erlebnis zu sein. Und trotzdem ist auch die Kiste auch ein faszinierender Raum, aber sie muss dann in dieser Art eben auch zur Kiste stehen dürfen. Mhm. Ich bin eine Kiste.
Wie greifst du das denn gestalterisch eigentlich auf? Wir haben so über Akustik auch gesprochen, aber wenn man jetzt auch mal über Materialien ja. nachdenkt oder über Proportionen, also ein Fries hat einen Rhythmus, die Musik hat ihn auch und die Proportionen, die man verwendet, sind ja verwandt oder teilweise auch gleich und den goldenen Schnitt gibt es hüben wie drüben. So. Ja.
Also ich benutze gerne ungerade Proportionsverhältnisse, weil die geraden Proportionsverhältnisse sehr unspannend sind. Sie schaffen aber Ordnungsrahmen. Die Ordnung ist in der Architektur die konstruktive Logik. Das kann sehr logisch aufgebaut sein, weil es immer auch eine Ökonomie in dieser Einseitigkeit darstellt. Die Gestaltwelt ist eigentlich eine irrationale Form des Raumerlebnisses und die muss sich nicht an 1:1, 2:2, 4:4 Proportionen halten, sondern kann durchaus auch Spannung erzeugen, Raumspannung. Und was für mich auch noch sehr wichtig ist, das habe ich in meinen langen Zeiten, als ich in Italien gelebt habe, das ist der perspektivische Blick. Räume werden immer perspektivisch wahrgenommen, man wandert durch sie durch und die Raumveränderung über die Perspektive und die Benutzung der Perspektive im Raum entwickeln, das ist das Geheimnis für wunderschöne Raumerlebnisse.
Ich würde total gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema Charakter in Räumen, weil ich finde, das ist was in der Musik eigentlich so eine ähnliche Entwicklung nimmt, dass man so einen Perfektionsdrang natürlich ja. auch hat, irgendwie eigentlich seit Jahrzehnten, dass immer mehr in die Richtung geht. Nimmst du das auch als so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung wahr? Also, dass es irgendwie immer glatter und perfekter wird?
Ja, total. Total. Dieses Glatte und Perfekte, das ist so das Schlimmste, was man eigentlich als Raumergebnis fordern kann. Da werde ich immer aggressiv. So, jeder sieht doch für sich besonders eigenartig aus und ist eine Individualität. Räume haben genau das gleiche Recht auf Individualität. Und da kannst du nicht alles glatt bügeln und My Fair Lady in dem gleichen Raum spielen, wo Wagner auch gut klingen soll und sowas. Also da würde ich sehr für werben, dass man auch den Räumen ihre Individualität wieder gönnt und nicht diese Multifunktionalität sozusagen über alles stellt, wo dann immer eine Charakteristik über den Tisch fliegt. Und da muss man auch ein paar Mängel auch mal akzeptieren und in Kauf nehmen. Dieser Mangel ist dann oft gerade das Tolle an diesem Bau.
Was ist denn grundsätzlich wichtig, wenn man so ein Projekt angeht und wie kann man es hinbekommen, so ein Haus dann in der Mitte der Gesellschaft auch zu verankern?
In Dresden habe ich das erlebt selber, da wo wir 4 Theater gebaut haben, in der Nähe vom Zwinger, in diesem alten …
In der Staatsoperette.
Mhm. Das war auch klasse, weil das ein stadtnah, völlig verwahrloster Standort war, der jetzt eine Sanierungsphase eingeleitet hat mit der neuen Staatsoperette und Kindertheater und Puppentheater und Experimentiertheater. 4 Besuchergruppen mischen sich in ein so einem alten Industriegebäude, was mit dem Neubau erweitert wird, und das läuft fantastisch. Also was ist wichtig? Ich glaube erstmal dass es von der Stadtgesellschaft benutzt werden kann, dass es gewollt wird, dass man gerne dahin geht, dass man damit auch nicht nur einen Zwang verbindet, sondern dass man da irgendwie auch geläutert und angefüllt mit neuen Eindrücken raus kann, dass man ein Erlebnis da haben kann, ohne dass es gleich zu so einer Abenteuerspielstadt werden kann. Schönheit, was ist Schönheit? Ich kann Musik erleben, ich kann andere Menschen erleben in einem anderen Zusammenhang. Ich erlebe aber überhaupt mal wieder, was Zusammenhang ist. Mir fehlt das wahnsinnig in dieser Pandemie. Wir waren jetzt seit 2 Jahren in keinem Konzert mehr.
Was denkst du denn jetzt nochmal zu den Häusern zurück? Was müsste sich in ihrem Betrieb ändern, im Alltäglichen, dass das wieder ein bisschen lebendiger wird?
Was mich zum Beispiel bei unseren ganzen Kulturbauten so nervt, ist, dass die 2 Stunden abends offen sind und 24 Stunden am Tag geschlossen. Da habe ich einen tollen Intendanten mal kennenlernen dürfen, damals in Heidelberg, der das also auch wirklich das Leben wie so ein Theaterspiel im Haus inszenieren wollte. Und der hat auch diese Forderung, von 6 Uhr bis 24 Uhr muss das Haus rund um die Uhr bespielbar sein, begehbar sein. Das sind keine zugeschlossenen Häuser, keine Heiligtümer, sondern das müssen belebbare, bewegliche Räume sein können. Das fand ich toll.
Wenn man dieses belebende Element und diese Zugänglichkeit, diese Möglichkeit mal auf eine ästhetische und auf eine gestalterische Ebene bringt.
Flächen schaffen, nicht nur Schädelknochen oder Skelette, Hüllen, sondern auch Flächen schaffen, wo man auf diesen Flächen sich ausbreiten kann. Im Prinzip bestimmen wir ja, wo man sich hinsetzt, wo man sich hinlegt, wo man isst, wo man schläft. In den Wohnungen ist das klar definiert. Bei so Konzerthäusern oder Theatern können große Flächen öffentliche Büchereien sein oder es ist ein großes Kaffeehaus daneben und das Geklapper stört keinen, weil gar kein Konzert ist zurzeit. Also Flächen schaffen, Wege schaffen durch diese Flächen und dann diese Schädel als begehbare Skulpturen sozusagen in die Flächen reinzulegen. Das wäre eigentlich die beste Verbindung, so ein Haus eher wie so eine Stadt zu organisieren, als ein in sich abgeschlossenes, sakrales Gebäude so ungefähr. Also das wäre eine Öffnung, die Dinger zum Leben bringen kann.
Das war des Pudels Kern mit Brigitta Mundendorf, Wiebke Rademacher und Jörg Friedrich. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und es geht weiter im nächsten Jahr, am 1. Januar, mit einer Folge zum Thema Monster. Die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Klausen-Simon-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Und falls ihr euch für die in der Folge gespielte Musik interessiert, findet ihr dazu wie immer eine Playlist auf despudelskern.de.